kenne ich den Spruch, du musst ein Eisen schmieden, solange es heiß ist.
Ja.
Das gleiche gilt für ein Lied. Ja,
Ja.
wenn das abgekühlt ist,
Keine Chance.
hat es Relevanz verloren, ne? Das ist so.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute begrüße ich ganz herzlich Andreas Kalwey im Interview. Hallo Andreas, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
Moin, grüß dich, hi und Glück auf.
Genau, da komme ich auch gleich dazu. Magst du dich einmal kurz vorstellen, was du beruflich machst, warum es eine saugute Idee ist, sich mit dir über Vertrieb zu unterhalten?
Ja, mache ich gerne. Andreas Kaldewey, noch 53 Jahre alt, seit, oh Gott, mittlerweile seit 98 im Vertrieb, kann jeder selber mal ausrechnen, wie lange das schon ist. Komme ursprünglich mal aus einem anderen Bereich, habe also parallel zur Ausbildung Betriebswirtschaft studiert, war im Bereich Controlling, Rechnungswesen, aber auch Forderungsmanagement, bin irgendwann im Vertrieb gelandet, die ersten paar Jahre im Privatkundenvertrieb, bin dann aber irgendwann doch schnell ins B2B rüber und ja, halte mich im technischen Vertrieb auf. Das heißt also, es sind eher längere Projektcycle, mit denen ich zu tun habe. Es ist ein technischer Vertrieb, es ist ein Projektvertrieb, es sind Investitionsgüter. Das ist vom Handling her, also ich kenne auch das andere, aber es ist vom Handling her beispielsweise noch was anderes. Ich sage es mal, soll nicht abwertend sein, so, eben was anderes als Schrauben, Schmierstoffe oder sonst irgendwas, wo zum Teil dann eben auch die ganze Woche fast nur aus Außendienst besteht und vielleicht so ein Nachbearbeitungstag ist, wenn überhaupt.
Absolut. Starten wir mal vorne. Du bist ja selbst Podcaster mit dem Glück auf ein Sales Podcast. Sehr spannender Podcast. Link schreibe ich in die Shownotes. Du hast da so ein Claim, Glück auf Vertrieb mit Herz und Seele des Ruhrgebiets. Ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben. Beschreib dich aus
Ja.
meiner Sicht ganz ehrlich perfekt. Was bedeutet diese Ruhrpott-Mentalität für deinen Vertriebsstil ganz konkret?
Ja, also ich bin bekennender Pötti, ich bin im Pott aufgewachsen, ich bin Duisburger, ja, also wirklich im Schatten der Stahlwerke aufgewachsen, wohne jetzt in Oberhausen. Hatte zwischendurch auch mal Phasen, wo ich beruflich bedingt mal in Bremen war, aber auch in Nürnberg, sorry, ganz kurz. Und habe gerade auch mit Pollen zu tun.
Ah ja.
So, und wir Pöttis haben schon eine sehr eigene Mentalität. Das ist einfach so, ja, auf der einen Seite sehr offen, sehr gerade raus. Manche Leute würden auch sagen, das ist Bott. Ja, also Bott ist ja so ein bisschen unhöflich für den einen oder anderen, gerade weil wir kein Blatt vor den Punkt nehmen. Ich stelle fest, witzigerweise nicht nur im Pott, sondern auch, wenn man woanders ist, dass das bei den Kunden aber auch immer sehr gut ankommt. Ja, also dieses weichgespülte, den Kunden auch so ein bisschen den Pöppes pudern, um es mal so zu formulieren, das waren vielleicht Zeiten, wo auch geschleimt wird, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, also ich will jetzt nicht hier über Challenger Sale oder sowas reden, aber ich glaube, die Kunden wollen eben mehr und mehr, oder die erwachsenen Kunden zunächst mal ganz bewusst, wollen wirklich einen Partner auf Augenhöhe haben, und Augenhöhe heißt auch, man kann sich sagen, was Phase ist. Und auch mal eben sagen, du, weißt du was, das ist eine tolle Idee von dir, aber ist jetzt nicht dein Fachbereich. Sieht mir nach, meine Idee ist wahrscheinlich ein bisschen besser als deine, auch wenn du dich super vorbereitet hast, super recherchiert hast. Aber ich habe noch einen besseren Vorschlag.
Ja, ich habe ehrlich gesagt ganz viel gesagt beim Podcast. Also ich habe viele Folgen gehört und genau über dieses Thema, dieses nicht angepasst sein, würde ich nämlich gerne noch mal ein bisschen tiefer rein, weil ich glaube, jetzt nehme ich eine meiner Fragen definitiv vorweg, dass gerade junge Verkäufer, als jungen Vertrieblern kannst du, glaube ich, eine Menge mitgeben, einfach selbstbewusst zu sein, nicht angepasst zu sein, sondern tatsächlich authentisch zu sein. Das Wort mag ich immer nicht so gerne, aber deine eigene Art zu haben und nicht nach Schema F oder dem Muster von XY, nichts gegen die Schulungen, aber sondern du musst ja deinen Weg finden. Und ich finde, du bist so prädestiniert dafür, dass ich da mal tiefer mit dir reingehe.
Ja, ich sehe das genauso wie du. Also das Problem ist, bei den meisten Vertriebstrainings, also gerade wenn du einen strukturierten Vertrieb hast, je größer die Orga, desto strukturierter ist natürlich so überhaupt dieses Onboarding, dieses Vertriebstraining an sich. Da hast du auch heute immer noch zum Teil dann Leitfäden, ja, die dann vielleicht nicht eins zu eins auswendig gelernt werden sollen. Aber das sorgt natürlich erstmal dafür, dass sowas wie eine Individualität im Keim erstickt wird. Ja, du hast schon so ein bisschen das an, ich weiß nicht, nehmen wir auch mit Kamera auf? Sieht man
Ja,
uns auch eventuell?
nehmen
Okay. Ja, also die, die es nur hören, du hast gerade Scheuklappen angedeutet, das sorgt nämlich einfach dafür, wenn ich so ein strukturiertes Ding habe, dass ich auf der anderen Seite auch für Scheuklappen sorge. Ich sage immer gerne, Leitfäden, um bei dem Wort zu bleiben, haben was von einem Korsett. Ja, auf der einen Seite, medizinisch betrachtet, kann es mich sehr stützen. Auf der anderen Seite kann es aber auch einengen. Das heißt, ich muss eine Möglichkeit finden, mich über diesen Rahmen dann rauszubewegen. Klar, am Anfang wird das schwierig, aber der zweite Aspekt ist eben einfach der, den Leuten aus meiner Sicht die Persönlichkeit auch zu lassen, die sie haben. Ja, wenn du Leute trainierst, unabhängig davon, wie deren Aufgaben auch sind, dass man sagt, hey, was, ich sag mal, der eine wird vielleicht rein Akquisiteur, der andere geht vielleicht rein in die Betreuung. Andere Vertriebe sagen, hey, ich brauche die eierlegende Wollmilchsau, einen, der alles irgendwo mitmacht. Dann sind die Aufgaben zwar definiert, trotzdem wird jeder seinen Schwerpunktbereich haben. Und hier letztendlich auch die Leute dann nicht rein an KPIs beispielsweise zu binden und zu führen, sondern an der Persönlichkeit. Es gibt dieses schöne Schaubild von so einer Schule der Tiere, wo ich weiß gar nicht mehr, irgendwelches Tier der Lehrer ist. Ja, und dann sollen alle den Baum hochklettern. Der Affe schafft das ganz hervorragend. Der Elefant kommt diesem Baum nicht im geringsten hoch. Der kann den Baum, ja, der kann nur an die Spitze des Baums kommen, wenn er den umwirft. Ja, das heißt, diese Tiere haben alle ihre Fähigkeiten, werden alle auch in bestimmten Bereichen gut sein. Wenn es darum geht, Dinge zu ziehen, zu hebeln, ist der Elefant toll, wird der Affe nicht können und so weiter. Das heißt, anhand der Fähigkeiten, die Leute auch einzusetzen, zu führen und diese Fähigkeiten aber auch draußen eben zuzulassen im Vertrieb. Das heißt, auch da zu sagen, hey, wenn ich ein extrovertierter Typ bin, ja, der auch mal Tacheles redet, dann sich nicht einzudämmen, weil irgendwer sagt, Mensch, das darfst du doch nicht machen, sondern einfach mal dieses Korsett auch sprengen. Wer ist Mann sagt? Wer ist derjenige, der sagt, ey, das darf man nicht machen?
Ja, absolut.
Ja, solange ich mich trotzdem noch gut verkaufe, solange ich die Firma nicht schlecht darstelle, solange ich den Kunden nicht beleidige, solange ich nicht mit irgendwelchen Schimpfworten oder sonst irgendwas durch die Gegend renne.
Ja.
Manchmal brauchen Kunden auch einen Kopf gewaschen und ich sage es auch ganz offen, der Kunde, der einen Hofnarren will, oder andersrum, der Kunde, der erwartet, sorry, so rumformuliert, dass er wie ein König behandelt wird, das ist derjenige, der will einfach nur einen Hofnarren haben. Und das meinte ich gerade mit Augenhöhe. Die Zeit von Hofnarren, die ist vorbei.
Magst du mal aus deiner Erfahrung sagen, was ist denn gerade das, also was kann denn Schlimmes passieren, wenn man Kante zeigt? Also magst du da mal reingehen, was nämlich dann eben deine Erfahrung sicherlich dann doch war, wenn man Kante zeigt?
Im Grunde kann eigentlich gar nichts Schlimmes passieren. Das ist ja das Tragische dahinter. Es sind oft Ängste, es sind vielleicht auch Vorurteile, es sind antrainierte Dinge. Das, was ich gerade sagte mit dem, boah, das macht man nicht oder so kannst du doch mit dem Kunden nicht sprechen. Wer sagt das? Ja, je nachdem, in welcher Branche wir sind, hat man sowieso zum Teil auch Kunden, die manchmal auch etwas grobschlächtiger sind. Da ist es sogar noch förderlich. Vielleicht auch grobschlächtiger zu kommunizieren. Aber ich kann dem Kunden doch einfach auch mal sagen, deine Idee war Mist. Ja, also vielleicht ein bisschen freundlicher, aber einfach in dem Sinne, nicht immer alles zu machen, was der Kunde haben möchte, sondern wenn wir doch der Experte sind und er in seiner Branche der Experte ist, dann möchte der auch nicht, dass wir in seine Sachen reinreden. Aber dann müssen wir ihm vielleicht auch deutlich zu verstehen geben: Mensch, ist ja toll, was du recherchiert hast, toll, dass du auf der Messe warst, toll, dass du die und die Idee hast. Ich erkläre dir auch gerne, warum das, was du machst, nicht funktionieren wird. Und dann aber auch, dass die Chuspe zu haben, du weißt du was, lieber Kunde, wenn du es trotzdem möchtest, haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Ich habe verstanden, du möchtest es haben. Das ist das Projekt für mich hier an der Stelle zu Ende. Mach's gerne mit dem Wettbewerber, aber ich kann dir eins verraten. Es wird nicht funktionieren, du wirst Geld verbrennen, du wirst Probleme haben. Und ich helfe dir gerne bei der Nummer, wenn du dich in einem Jahr, anderthalb meldest, weil dann werden wir eine andere Lösung bauen als die, die dir jetzt vorschreibt. Wenn der Wettbewerber es macht, soll er es tun. Ich werde es nicht machen. Muss man auch einfach haben, denn Das Ganze wird sonst im Nachgang verdammt teuer. Selbst wenn das ein Auftrag mit einem guten Budget ist, wenn du den Kunden am Ende nicht zufriedenstellst, wenn der am Ende wieder irgendwas zu meckern hat, wen beschäftigt das? Das beschäftigt uns als Vertriebler, das beschäftigt unseren Service, das beschäftigt die halbe Firma. So, und dann wird so eine Marge mal ganz schnell aufgebrannt. Ja, das sieht in der Kalkulation keiner. Für den Vertrieb ist alles erstmal Taco. Aber wenn der mich 10-mal anruft, weil der Stress mit irgendwas hat, dann ist das auch Zeit, die mir fehlt für was anderes. Ja, plus vielleicht ein Webmeeting, wie auch immer. Ey, da habe ich, ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, wenn man das so deutlich sagt, dass dann tatsächlich auch einige Kunden wiederkommen. Also man hat ja die Angst, wenn ich jetzt Nein sage oder wenn ich jetzt Kante zeige, dann wird es nie wieder was oder was auch immer. Sondern gerade weil man die Kante gezeigt hat, kamen die Leute dann danach wieder und haben gesagt, ja, sie hatten leider recht. Nicht jeder kommt wieder, nicht jeden möchte man dann ich auch, aber es gibt wirklich die, die das anerkennen, dass man sagt, nee, ich nehme jetzt nicht mit und mache hier, ich mag dieses Wort Leads nicht, aber ich gebe dir Leads, 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 sondern ich gebe dir qualifizierte Kontakte und dass die das irgendwann anerkennen und dann doch kommen. Also da darf ich gerne den Mut mitgeben, ruhig mal Kante zeigen. Deswegen bin ich hier auch Fan von Andreas. Genau.
Das sehe ich genauso wie du. Und entweder passiert es tatsächlich, wenn er sich doch, ich sag mal, dafür entschieden hat, die Sache durchzusetzen. Oft ist es wahr, nach einem Jahr, anderthalb läuft es doch gegen die Wand. Ja, dann muss man oft dem Lieferanten noch eine Gewährleistung geben, nach Motto: Ja, einmal, wir müssen dem ja die Chance geben. Ne? Klappt aber trotzdem irgendwo nicht. Wenn was technisch nicht machbar ist, ist es nicht machbar. Oft passiert es aber auch tatsächlich, also gerade wenn so zwei, drei Entscheider oder Ansprechpartner in so einem Gespräch sind, dass das gar nicht so weit kommt, sondern dass zwei, drei Tage nach so einem Gespräch eine Mail kommt: Wir haben uns intern nochmal besprochen. Vielleicht ist Ihr Ansatz ja doch gar nicht so falsch. Ja, weil denen dann bewusst geworden ist, wie gesagt, oft, wenn es zwei, drei Leute sind, die sich nochmal erörtern, weil die das dann untereinander selbst diskutieren, sich selber plötzlich nicht mehr so einig sind und dann feststellen, okay, das könnte richtig teuer werden. Ja, weil wir reden, also ich bin ja im Bereich der Kennzeichnungstechnik, also überall, wo produziert wird, Logistik stattfindet, wird auch gekennzeichnet. Und wenn du plötzlich einen Kennzeichnungsausfall hast, wenn du Produkte produzierst, die plötzlich kein Mittelhaltbarkeitsdatum haben oder eine andere Sache, Vorproduktion im Autobereich, das kann richtig teuer werden. Ja, also es ist eben nicht nur, wir reden darüber, wir haben die falsche Anlage gekauft, ein zwei, falsches System für ein paar tausend Euro oder auch einen guten fünfstelligen Betrag, sondern wir haben hier ein Lieferkettenproblem. Das ist das, was ins Geld geht, ne?
Ja, definitiv. Ich würde gerne einen anderen Aspekt noch mit reinbringen in den Vertriebsalltag, den wir hier gerade beschreiben, den ich nämlich ganz spannend in unserem Vorgespräch auch fand, weil du hast gesagt, dass du heute weniger zu Kunden vor Ort fährst als früher. Wie hat sich die Balance zwischen Online-Terminen und persönlichen Besuchen bei dir mittlerweile entwickelt über all die Jahre?
Ja, dem ist definitiv so. Und ein Gamechanger war dabei Corona. Das muss man natürlich ganz, ganz einfach sagen. Aber ein Gamechanger ist auch ein Generationenwechsel. Das sind die beiden Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung gehen. Ja, also ich kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt Branchen, bei denen ist die Verhältnismäßigkeit immer noch sehr, sehr stark, was ich gerade schon sagte, je schneller drehend, desto mehr ist man einfach draußen, weil aber auch in so einem, ja, Projektablauf vom Erstkontakt bis zum Abschluss weniger Zeit vergeht und natürlich wir auch mehr Kontakte haben. Darüber muss ich mir einfach im Klaren sein. In der Regel im Laufe eines Projektes komme ich schon einmal zum Kunden, so ist es nicht, mache aber nicht mehr jeden Besuch mit dem Kunden. Ja, was zum Teil hängt ein bisschen immer davon ab, wie ist die Anfrage selber gestaltet, wie ist der Kunde aufgestellt. Also um so ein Beispiel Maschinenbauer zu nehmen, wir arbeiten mit Maschinenbauern. Wenn ich mit denen zusammenarbeite, gibt es ja meistens auch keine reale Anlage, wenn es nicht gerade ein Servicethema ist oder Umbau von der Anlage, sondern wir haben eh alles nur auf der Planung. Was soll dann da ich zum Maschinenbauer fahren, ich mit dem Maschinenbauer vor Ort reden, wenn so ein Teilen von Karten auf dem Bildschirm deutlich einfacher ist? Auch dafür sorgt, dass bei Maschinenbauer, wo oft auch zwei, drei Leute involviert sind, die auch oft aus dem Homeoffice arbeiten können, man sich die Fahrzeit spart. Also insofern, das ist schon mal so ein Thema. Ja, Maschinenbauer kriegen so mal den Besuch, um wie soll ich sagen, um bei der Stange zu bleiben, denn der nächste Besuch findet meistens mich dann beim Endkunden selber statt. Ja, deshalb ist so ein Maschinenbauthema eins, was definitiv fast nur noch digital stattfindet. In der Produktion, in der Logistik selber, Vorbesprechungen zum Teil, ehe es weitergeht, zum Teil müssen Teile bemustert, getestet und sowas werden bei uns. Da muss ich auch erst später irgendwann hinfahren, wenn alles steht. Den Kunden muss ich nicht zwei, dreimal besuchen. Früher haben wir das gemacht. Ja, da bin ich für so ein Erstgespräch zu dem Kunden gefahren. Dann sind Teile bemustert worden, intern wurden Sachen gecheckt, was weiß ich, die Anbindung der Systeme mit der IT wurde irgendwie geklärt. Dann gab es nochmal ein Gespräch vor Ort, um dann den weiteren Bestand, weil das wollten die Unternehmen ja auch so. Dafür war es ja irgendwie alles aufgebaut. Findet heute auch nicht mehr statt. Ja, was zum Teil auch. Jetzt kommen wir nicht nur an der Vereinfachung, sondern in der Effizienz auch an den Ansprechpartnern liegt. Früher so ein Produktionsleiter, technischer Leiter, Logistikleiter, das waren die Leute, die haben sich von unten hochgearbeitet über die Jahre. Und für die waren Überstunden auch noch ein Anzeichen von Erfolg. Das heißt, wenn die im Laufe eines Tages ein bis zwei, ich nenne es mal Vertreterbesuche hatten, die von der Arbeit abgehalten haben, in Anführungsstrichen, die dadurch also eine Stunde länger machen mussten, dann war das ein Zeichen von, ich bin erfolgreich, der kommt mich besuchen, ich bin wichtig. Also solche Dinge waren früher ein Anzeichen. Heute, die jüngere Generation, ja, die mit dem Bachelor oder mit dem Master von der Uni kommt, sich ein bisschen dann in der Firma eingearbeitet hat, aber zum Teil so einen Bereich damit mit 30 leitet, die arbeiten ganz anders. Die sehen dieses Thema Überstunden gleich Erfolg nicht mehr, sondern Dinge effizient regeln ist Erfolg. Die, ich sage immer so gerne im Scherz, die haben ihr Tablet schon festgenagelt. Ja, da kann es echt vorkommen. Ich bin aus dem Termin noch nicht ganz raus zum Auto und habe in meinem Mail-Eingang das Protokoll, weil zwischendurch alles schon mitgeschrieben wurde, alles mitgepinnt wurde. Die Sachen werden schon zusammengefasst. Da wird viel schneller, viel effizienter gearbeitet. Die haben auch, die haben keine Lust auf den Besuch, der ja in der Regel auch immer etwas ausgedehnter ist. Ja, dann kommt noch ein bisschen Smalltalk hier und da, haben die oft gar keinen Bock drauf. Und das ist auch noch ein Ding, auch noch ganz, ganz, ganz wichtig, vielleicht auch zum Stichwort Authentizität nochmal. Früher sind wir ja darauf gedrillt worden, wenn du zum Neukunden kommst, mach eine Eröffnungsphase, Eisbrecher, ja, Kunden kennenlernen, Warm-up. Sorry, bist du heute gar nicht mehr. Da wird auf den Punkt gegangen. Und wenn irgendwo im Gespräch die Chemie stimmt, dann wird mal von Höcksken auf Stöcksken gekommen. Dann passiert mal eine Firmenvorstellung noch. Also die Dinge verschieben sich. Und wer dann mit solchen alten Leitfäden oder Vorgaben arbeitet, der ja sorgt eventuell selber dafür, dass so ein Gespräch in die Hose gehen kann. Weil wenn ich schon von Anfang an meinen Kunden nicht respektiere, ich muss einfach in dem Moment fühlen, was will der? Will der so ein Warm-up? Braucht der das? Oder ist das einer, der sagt, so lass uns mal direkt auf den Punkt kommen? Ja, und dann auf Biegen und Brechen das rein, weil es irgendwo geteacht ist. Oh, ich muss aber doch erst hier, was hier oft passiert, gerade bei neuen Leuten, ist natürlich tödlich, ne?
Ja, absolut. Das war nämlich genau der Satz aus dem Vorgespräch, wo ich dachte, wow, die junge Generation definiert sich über Effizienz, die ältere über Überstunden, hast du gesagt. Da habe ich gedacht, wow, das ist mal wieder auch Kante. Starke Aussage. Wollen wir zum Thema Außendienst? Da hast du nämlich auch was gesagt. Du beobachtest, dass viele Kollegen die Tools für Online-Präsentationen nicht ausreichend beherrschen. Warum ist das aus deiner Sicht so kritisch, gerade in der heutigen Zeit?
Das hängt mit dem zusammen, also wie gesagt, das sind zwei Faktoren. Ich hab ja gerade von eigener Effizienz gesprochen. Ja, wenn ich Dinge mache, die ich nicht machen muss, kostet mich das einfach Zeit, die ich für was anderes nicht habe. Ja, also wenn ich sage, okay, komm, ich fahre in den Außendienst, fahr dreimal für die Termine dahin, auch wenn ich nicht muss, und sitze jedes Mal eine Stunde im Auto, um eine halbe Stunde was zu besprechen, dann sind das, ja, kann ein so ein Fall mir fast einen Arbeitstag in Anführungsstrichen bedeuten in Summe. So. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt sind eben meine Ansprechpartner. Ja, also wenn ich auf Biegen und Brechen versuche, einen Termin zu kriegen, weil ich mit den Tools nicht klarkomme, weil ich die nicht nutzen möchte, dann weiß ich auch eins. A, der wird das Gespräch trotzdem so kurz führen, wie er will, weil der ist auf Effizienz gedrillt. Der hat keinen Bock drauf. Es kann sogar sein, dass sich mein Termin, der wichtig ist, verschiebt, weil der das bis nach hinten, bis nach hinten, bis nach hinten, ja, dann hat er noch eine Reise, dann ist er selber nicht da, wo er sonst sagt, kommt an dem Tag. Freitags könnte ich das aus dem Homeoffice machen. Ist mir doch egal, ob ich den hier treffe. Solche Sachen kommen irgendwo alle noch dazu. Und wenn es dann zum Webmeeting kommt, weil man am Ende des Tages wirklich sagt, ja komm, der will jetzt unbedingt, ich komme sonst gar nicht mehr mit dem an einen runden Tisch, dann haben wir ja das Thema mit der Unsicherheit. Das heißt, dann wird das Gespräch nicht souverän geführt, sondern der Kollege oder der entsprechende Vertriebler sitzt relativ unsouverän vor seinem Rechner, weil er dieses Tool einfach nicht kennt. Ja, weil er da Neuling ist, weil er da überlegt, ach, jetzt will ich ja gleich irgendwo was teilen, aber wo war das nochmal? Ja, friemelt da rum, teilt eventuell noch irgendwas anderes, was einfach der Kunde nicht sehen soll. Ja, muss nichts Peinliches sein, aber ja, weil ich meinen Mail-Eingang auch noch auf habe, ja, weil ich eben mal eben den ganzen Bildschirm teile und nicht immer nur die Seite, die ich haben möchte.
Ja.
Das ist halt, wenn solche Dinge passieren, das ist nicht gut. Und das sorgt dann wieder für einen Rattenschwanz. Ja, aus diesem, ja, Gespräch, was vielleicht schiefgelaufen ist, wo ich zwei Fehler gemacht habe, da wird meine Scheu gegenüber dem Medium immer größer. Und auch da, diese Betriebsleiter, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sich hochgearbeitet haben, die werden in den nächsten Jahren die Unternehmen verlassen. Die gehen alle so langsam, aber sicher in Rente. Ja, und wer heute um die 50, Mitte 50 ist, darf man auch nicht vergessen, der hat auch noch gut und gern 10, 12, 13 Jahre Arbeit vor sich. Ja, das heißt, der wird mehr und mehr dann auch auf Leute treffen, die effizienter sind, die vielleicht sogar noch einen Ticken schneller denken als diejenigen, die heute mit Mitte 30 sind, nämlich die jetzt dann gerade frisch von der Uni kommen, die unsere Ansprechpartner dann sein werden, die sich jetzt auch noch mit den KI-Tools beschäftigen. Ja, und so weiter. Das, also wenn wir das nicht mit reinnehmen in den Vertrieb, ja, wie gesagt, ich bin kein Freund davon, so ein Ausschließlichkeitsding. Ich bin Freund von Hybrid, ja, also das definitiv. Aber eben nur noch auf den Außendienst setzen oder nur auf Webmeetings, nein, aber ich muss es beherrschen. Ich muss beides beherrschen.
Beschreib mal kurz, auf welche Vertriebsstrategien ihr aktuell setzt, dann würde ich da gerne noch mal mit dir tiefer reingehen.
Was meinst du mit konkret, mit Strategien?
Kaltakquise, Messen, was sind so die Strategien, womit ihr Neukunden gerade angeht?
Okay, das ist mehrschichtig, nenne ich es mal ganz einfach. Also wir sind einerseits von der Webseite, ich glaube auch die letzten anderthalb, 2 Jahre durch einen Relaunch, durch auch eine Veränderung im Marketing, sind wir wirklich sehr gut aufgestellt, was Leads an sich sind. Also wir sind, wenn man nach... Ich sag mal, wer uns sucht, der findet uns auch. Und das ist ein, oder wer nach den Dingen sucht, die wir bieten, der findet uns auch. Das ist natürlich schon mal ein wichtiger Punkt, wenn jemand proaktiv in den Markt rausgeht und uns nicht kennt. Wir haben einen sehr großen Kundenbestand. Klar, das Unternehmen gibt es jetzt seit 68, 58 Jahren dieses Jahr, also insofern schon recht stark im Markt etabliert.
Absolut.
Und dieser Kundenbestand, dazu gehört es eben auch, dass wir den regelmäßig selber besuchen. Also wir sagen nicht, Mensch, wir lasten das nur auf die Schultern der Servicetechniker, die regelmäßig draußen sind, sondern es ist auch eine vertriebliche Aufgabe, mit den Kunden im Bestand in Kontakt zu bleiben, mal nach dem Rechten zu sehen und eben auch deutlich zu machen, ich bin hier der richtige Ansprechpartner, aber auch da beim Generationen-Personenwechsel auch immer der zu sein, der Ansprechpartner ist. Weil auch sowas kann man eben kommen, neue Personalie sorgt eventuell direkt dafür, dass neue Kontakte kommen. Kann mal gut sein für ein Unternehmen, kann mal schlecht sein. Aber dementsprechend ist es auch wichtig, Bestandskunden zu pflegen und Bestandskunden zu halten, eben auch aus der vertrieblichen Sicht. Wir sind sehr messeaktiv. Da muss man einfach auch sagen, also wir sind auf jeder relevanten Fachmesse für unsere Branche vertreten. Auf den großen Messen, aber mehr und mehr auch auf den kleinen Messen, denn da tut sich was. Da, wo früher viele oder ein paar große Messen die Player waren, sind jetzt viele kleinere. Also wenn ich unser Thema nehme, die MPACT oder auch die All About Automation, das ist alles ein Betreiber, der, ich glaube, von diesen MPACTs macht er 8 oder 9 Stück im Jahr in Deutschland und für diese All About Automation auch so 6 oder 7 Stück. Die halt immer so ein Einzugsgebiet von, ich sag mal, 100, 150 Kilometern um den Messestandort haben. Da kommt dann aber auch, die sind halt kleiner, logisch, auch von der Ausstelleranzahl. Da kommen die Anbieter, und auch die Kunden aus der Region. Das macht sich aber deutlich bemerkbar, dass da eine regionale Nähe sich auch sehr, sehr stark befüttert. Also die kleineren oder mittelständischen Unternehmen kommen eher zu so einer Messe und auf einer großen Messe, Fachpack, Interpack beispielsweise oder Logimat, die jetzt stattfindet, da kommen die großen Player in der Regel hin und die sind für uns auch sehr, sehr relevant. Also Messe ist auch ein wichtiger Leadbringer, ja.
Ja.
Und Akquise sollte für Vertrieb immer irgendwo dazugehören. Ist bei uns so, dass das schon individuell geregelt ist. Auch da wieder, wir haben bei uns einfach auch Kollegen dabei, die sind seit 20, 25 Jahren im Unternehmen. Eine Zeit lang war in der Branche es nicht nötig, Akquise zu betreiben. So muss man es einfach sagen. Da kamen die gebratenen Tauben in den Mund geflogen. Und wenn einer es nicht kann, es partout nicht kann, dann macht es mehr Sinn, dass der sich vielleicht auf andere Dinge konzentriert, vielleicht mehr Bestandskundenarbeit macht.
Ja.
Ja, ich habe vorhin das Beispiel eben genannt von den Affen. Es gibt einfach Leute, die können nicht akquirieren. Die haben es 20 Jahre lang nie gemusst. Das kriegst du auch nicht trainiert. Und es liegt auch nicht in deren Persönlichkeit.
Ja.
Ja, dafür gibt es andere, die sind vielleicht nicht so mega geil in der Bestandskundenpflege. Ja, die machen es zwar, lassen sich regelmäßig sehen, sind aber eben nicht diejenigen, die bei jeder Veranstaltung ein- und ausgehen. Die sind aber super in der Neukundengewinnung, weil wenn die sowieso unterwegs sind, dann hüpfen die in drei Firmen rein. Und so befüttert sich das Ganze auch irgendwo. Wir haben da zwar noch eine separate Akquise-Truppe, also einen Telemarketing oder Telesales, weil es ist ein wichtiges Thema, Akquise zu machen. Ja, aber das ist eben Support von der externen Stelle, weil wir eben, ja, wir haben, das was man eben sagen würde, Allrounder-Vertrieb und da legt jeder seinen Schwerpunkt ein bisschen so, wie es seinen Neigungen entspricht, ne?
Ja, wir haben nach Corona gemerkt, dass gerade das Thema Messe, sich wieder offline zu treffen, extrem gepusht wurde. Habe dann aber festgestellt in den Gesprächen, dass die Manpower gar nicht da ist, das Ganze dann A vorzubereiten und B nachzubereiten. Und damit meine ich gar nicht, dass die Leute selber einen Stand haben auf der Messe, sondern du sprichst mit Leuten, du nimmst Visitenkarten mit oder LinkedIn-Kontakte mit. Und dann habe ich so viele Gespräche geführt mit und dann, also nach der Messe und dann. Und das ist tatsächlich ein
Ja.
Dienstleistungspaket von uns geworden, zu sagen, komm, da unterstützen wir, weil du lässt zu viel liegen, wenn du dich nicht nochmal danach kümmerst. Und ich verstehe auch, dass man platt ist nach der Messe, alles gut, aber dann delegier es lieber, als gar nichts zu machen.
Ja.
Und magst du da nochmal aus deiner Erfahrung sagen, weil wenn du sagst, Messe ist so stark, dann habt ihr es ja super in der Struktur, nur weil ihr es eben umsetzt. Magst du da noch was zu sagen?
Ja, klar, gerne. Also ich bin da absolut bei dir. Messe muss ein sauberer Workflow sein. Ansonsten hast du echt tolle Möglichkeiten, tolle Chancen. Ich meine, wärmer geht's gar nicht. Du hast die Leute am Stand, die sprechen mit dir oder wenn wir mal so richtig ein richtigen richtiges Lied nehmen, richtigen Lied nehmen, oder aber du hast zumindest auf manchen Messen ja diese QR-Codes, die du an so einem Button klicken kannst, da kriegst du ja auch in der Regel eine Woche nach der Messe die kompletten Kontakte von den Leuten, die man angehen kann. Und bei uns ist es in der Tat so, dass wir am Messetag selber noch, also wir haben eine digitale Erfassung der Leads. Das heißt, wir arbeiten da mit einer App, die unser oder mit dem CRM und einer App-Version, wo direkt dann eben sozusagen die Messe als Projekt, nenne ich es mal, hinter aufgespielt ist. Und dieser Messelead wird sofort, also im Laufe der Messe erfassen wir den noch. Und der wird sofort, Schrägstrich, im Zuge der Datenübertragung für diejenigen, die ja CRM offline haben, ja, also einen regelmäßigen Datenaustausch machen, nicht in der Live-Version sind, an den zuständigen Vertriebler ausgespielt. Das heißt also, wir können definieren, um welche Produktgruppe es geht. Wir haben bei uns zwei Produktbereiche vertrieblich zugeordnet und eben die Regionen noch. So. Und wenn dann eben einer, ich sag mal, aus Bottrop kommt und befindet sich irgendwo im Produktbereich Tinte, Laser, wie auch immer, dann bekomme ich beispielsweise das als Lead aufgespielt. Und wenn der heute da war, habe ich den heute Abend schon in meinem CRM-Eingang. Da sind wir auch generell zu gehalten. Leads werden sofort erfasst. So, das heißt, ich kann den, ja, am nächsten Tag ist, je nachdem, wo die Messe ist, vielleicht ein bisschen verfrüht. Bei einer kleinen regionalen ist der meistens am nächsten Tag in der Firma. Bei einer etwas größeren, ja, ein, zwei Tage Versatz. Aber ich kann den kurzfristig innerhalb von 2, 3 Tagen anrufen. Ja, das heißt, er hat sofort ein Feedback. Der kann sich nach 2, 3 Tagen auch noch an die Firma erinnern. Das ist nämlich das nächste Problem. Nach der Woche, je nachdem, bei wie vielen Ständen er war, kann er sich nicht mehr erinnern. Und das wird bei uns auch nachgehalten. Das heißt, diese Leads, wir haben bei uns im Unternehmen auch einen separaten, ja, Sales Controller, nenne ich es mal einfach, der einfach auch nachhält, was aus Messeleads geworden sind, ob die kontaktiert worden sind. Also wenn wir eine Woche nach einer Messe noch Leads haben, die in so einem bestimmten, ja, wir nennen es mal einfach Bearbeitungsstatus sich befinden, dann wird nachgefragt, woran liegt das? Warum, ja, ist da ein Problem gewesen? Der Lead vielleicht doch ein bisschen später überspielt worden? Hatten wir ein EDV-technisches Problem? Ja, ist ein Mitarbeiter im Urlaub, der deshalb seine Leads nicht angehen kann? Wer vertritt ihn? Ja, da müsste hier in dem Fall der Regionalmanager beispielsweise oder der Vertriebsleiter irgendwie da vertretungsweise reinspringen oder eben das Telesales, dass der aber zumindest einen Kontakt hat. Dass er zumindest, ja, der telefonisch einmal kontaktiert wird. Hallo, danke, dass du bei uns warst. Mensch, wir haben das und das besprochen. Wie konkret ist das Ganze? Ja, entweder machen wir selber einen Termin aus, wenn es unser eigener Lead ist, oder eben, Mensch, der Kollege ist gerade aktuell im Urlaub, wollte trotzdem mit dir reden, erzählen wir mal 2, 3 Details. Okay, dann meldet er sich, respektive die Kollegen aus dem Telesales haben Zugriff auf alle Kalender, die können direkt einen Termin reinschlagen. Na? So. Und der Workflow muss auch funktionieren. Und ich halte das aber noch wichtiger. Nicht noch wichtiger als bei den Messeleads, bei den Leads, die sonst eingehen. Das heißt also, wenn ich einen Lead habe, der über die Webseite reinkommt, einen Lead, der über den Chat reinkommt, weil das sind ja Leute, ich denke mal, der Wahrheit müssen wir ins Auge sehen, die fragen in der Regel nicht nur bei uns an, sondern die, je nachdem, wie sie gedrillt sind, wenn sie sagen, ich brauche 3 Angebote oder 4, fragen manche nur bei 3 oder 4 Firmen an. Manche sagen auch, guck mal, hier tauchen 10 Firmen auf, ich mache das hier mal Copy und Paste. Aber den Termin fürs Gespräch kriegen nur die ersten 3 oder 4, die sich zurückmelden, weil er will ja gar nicht mit allen reden. Aber er weiß, ein paar melden sich nicht, ein paar brauchen 3 Tage, er will es auch vom Tisch haben. Und wenn ich dann derjenige bin, der diese Information vielleicht erst nach 2 Tagen hat und mich dann zurückmelde, kann es sein, dass ich raus bin. Aus einem vielleicht sehr interessanten Thema. Deshalb ist da auch der Workflow wichtig, dass in dem Fall, so läuft es dann beispielsweise bei uns, geht es gar nicht direkt an den Außendienst oder an den Vertriebler, weil der könnte im Außendienst sein oder eben nicht im CRM das mitkriegen, sondern dann läuft er an die Kolleginnen im Telesales. Die sind ja sowieso während der Kernarbeitszeit in Anführungsstrichen da und haben dann die Anweisung, das Ding innerhalb einer Stunde nach Eingang zu bearbeiten.
Perfekt. Ja, das ist wirklich eine perfekte Vorlage. Kurz noch zurück zu dem Messethema. Da hast du nämlich in deinem Podcast, ich meine auch relativ aktuell, auch mal so eine Reihe gemacht und nochmal erklärt, was Messen sind und wie man das
Ja.
angeht. Also, wer da nochmal tiefer rein möchte, wie genau ihr diese Struktur aufgebaut habt und du auch deine Sicht da reingebracht hast, unbedingt die Folge hören. Die habe ich nämlich auch gehört und dachte, ja, genau, er hat recht. Und wer dann sagt, Mensch, wir haben die Manpower nicht, dann natürlich super gerne an uns denken und dann helfen wir da, die Manpower auf die Straße zu bringen, weil da gebe ich Andreas absolut recht, da liegt halt so viel Potenzial, weil das Thema ja schon im Raum ist und dann da dran zu bleiben, ist einfach super wichtig.
Ja. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also wie gesagt, je strukturierter ein Vertrieb ist, desto mehr hat man sowas auch im Blick oder vor allem je größer Vertrieb ist. Aber gerade wenn so kleinere Unternehmen, die vielleicht nur 1 oder 2 Vertriebler haben, die kriegen oft die Struktur nicht hin, weil dann kommen die Leads rein. Aber der Vertriebler, gerade wenn er vielleicht sogar bundesweit irgendwo arbeitet, hat dann 2 Projekte irgendwo liegen, so und nach 14 Tagen, nein. Ey, das ist, ja, dann wird das nochmal geschoben, das nochmal geschoben. Also dann, das kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen, eh die Dinger abkühlen. Also ich habe Leads, glaube ich, oder in meinem Podcast auch verglichen mit einem Eisen. Wir kennen ja den Spruch, du musst ein Eisen schmieden, solange es heiß ist. Das gleiche gilt für ein Lead. Ja, wenn das abgekühlt ist,
Keine Chance.
hat es Relevanz verloren, ne? Das ist so.
Du sprichst eh auch immer davon, agil zu bleiben, gerade dann, wenn Wettbewerb sich ausruht. Das passt ja auch gerade mega dazu, was wir gerade diskutiert haben. Oder magst du noch was anderes dazu sagen?
Nee, hast du absolut richtig erkannt. Also einer meiner liebsten Sprüche ist immer agieren statt reagieren. Ja, also wenn sich Dinge im Markt verändert haben und wir reagieren müssen, dann sind wir eigentlich schon einen Schritt zu weit. Heißt nicht, dass man immer in allem der erste Vorreiter sein muss. Aber wenn ich beispielsweise erkenne, meine Pipeline wird weniger. Ja, nehmen wir wieder Projektarbeit oder generell, ne, eben nicht das Schnelldrehende, wo sich jeden Tag was tun kann. Aber wenn ich Projekte habe, dann muss ich doch irgendwann sehen, ach, guck mal, meine Projektanzahl geht runter. Ich weiß ja auch irgendwann oder kriege die Informationen aus dem CRM raus. Ich weiß ja auch, wie die durchschnittlichen Abschlusswege sind. So, ich kann ja letztendlich sehen, was ist die nächsten 2, 3 Monate noch zu erwarten. Und wenn sich dann aktuell nichts nachschießt, weil sich auf der Messe nichts tut, weil über die Webseite nichts kommt, weil keine Akquise kommt, dann muss ich mir überlegen, was tue ich. Dann muss ich eventuell eben in die Akquise gehen. Ja, aber eben nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, nach dem Motto, boah, jetzt hatte ich hier schon 1 Monat ohne Umsatz, jetzt habe ich hier noch 2, wo nichts ansteht, sondern ich muss mir vorher Gedanken machen. Ja, ich muss dann in die Akquise gehen, eigentlich, wenn es gut läuft. Ja, und zwar nach einem Plan. Ich muss also meinen Kalender regelmäßig so durchfüttern, dass ich sage, so, ich gehe Projekte an und dann eben auch so an, auch da, wie ich es vorhin erwähnt habe, dass ich am Ball bleibe, dass ich eben nicht nur sage, so, ich mache jetzt hier eine Akquise und nach mir die Sintflut, wenn nichts passiert, Pech gehabt, sondern ich auch sage, okay, komm, der wollte jetzt nicht, aber den muss ich mal wieder auf den Schirm kriegen. Das heißt, heute ist vielleicht Anruf bei komplett 10 Neukontakten, um ein Beispiel zu nehmen. Und heute telefoniere ich einfach mal 20 Leuten hinterher, bei denen ich vor einem halben Jahr mal angerufen habe, um einfach mal mich in Erinnerung zu bringen,
Ja.
dass sie mich am Schirm haben.
Die Kuschelcalls mache ich auch zu gerne. Genau.
Ja, weil gerade im Investitionsgüterbereich, ja, gerade da, wo nicht jede Woche entschieden wird, oder wo es langfristige Sachen sind, dann kann das sein, dass mir einer heute Nein sagt. So, und dann lege ich den in die Ecke und in 2 Jahren braucht er was, der hat er mich aber nicht mehr auf dem Schirm. Und dann macht er genau dieses Google-Spiel und ich bin dann nicht unter den Auserwählten. Ist doch
Ja.
blöd.
Ja. Ja. Kommen wir noch mal auf persönliche Einschätzungen von dir. Was nervt dich gerade am meisten am aktuellen Markt oder im aktuellen Markt? Generell, gibt es sowas, wo du sagst, boah, es nervt mich jedes Mal?
Was mich eher nervt, ist eine grundlegende Negativität, die um den Markt herum herrscht. Ja, ja, es gibt Branchen, bei denen läuft es nicht so gut. Ja, es gibt andere Branchen, bei denen läuft es dafür dann wieder umso besser. Ja, wir haben Donald Trump in Amerika, der lustige Wirtschaftsideen hat und komische Dinge umsetzt, wo man heute nicht weiß, was kann in 3 Tagen passieren. Aber wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können uns damit auseinandersetzen, uns Gedanken zu machen, was passiert. Wir können negativ denken, wir können da in so eine Spirale reingeraten. Oder wir sagen ganz einfach, ey, komisch. Wenn man mal gewisse Zeitschriften liest, ja, es ist nicht immer vom Riesenwachstum die Rede. Ich hatte da vor, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Wochen auch einen Beitrag gepostet. Von der IHK aus Dortmund, die haben eine Auswertung gemacht, Trendbarometer Ruhrpott, so, und die befragten Unternehmen sagen alle, ja, wir gehen von einem Wachstum aus für 2026, ein kleines Wachstum, aber ein Wachstum.
Genau.
Ja, aber lieber ein kleines Wachstum als diese ganzen Negativdinge. Ja, ich sage jetzt mal ganz blöd, wenn VW schwächelt, dann sollte ich vielleicht gucken, dass ich nicht unbedingt VW-Zulieferanten in den Fokus meiner nächsten Aktion packe. Kann ich auch ein bisschen mitsteuern. Auch das wieder. Agieren statt reagieren, ne?
Ja, aber das, ich verstehe auch, dass, weil wir haben viele solche Anfragen. Ich verstehe auch, wenn du früher mit Empfehlungen oder einem, möglichst nicht hoffentlich nur einem, aber einem Hauptkunden gut durchs Leben kamst und es nie machen musstest, stehst du natürlich dann da und sagst, okay, wie funktioniert denn Akquise
Ja, klar.
heute? Und also ich verstehe das auch und da unterstützen wir ja auch super gerne. Aber ja, es nützt ja nichts, in dieser Schockstarre zu bleiben, sondern irgendwas tun ist immer besser als gar nichts.
Eben, genau.
Ja.
Genau. Ja, und da muss man manchmal auch einen Umweg suchen, da muss man manchmal auch nach Alternativen suchen. Klar, wenn ich halt, was weiß ich, Autozulieferant für den Autobereich bin ich gerade vielleicht in einer etwas blöden Branche. Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, flexibler zu arbeiten, ja, dann, wenn ich Allrounder bin.
Ja, absolut. Gibt es denn im Gegensatz, wobei du es eben schon angedeutet hast, aber ich muss diesen Spruch machen, welche Entwicklung im Vertrieb sorgt bei dir heute für ein echtes Glück auf Gefühl. Bin ich gut? Ich bin gut.
Ja, mega. Welche Entwicklung? Ja, die. Also, was soll ich für ein Glück aufgefühlt? Ich glaube, wenn der Vertrieb anfängt, sich oder zu kapieren, dass er sich regelmäßig entwickeln muss. Ja, also wenn jemand eben nicht sagt, oh, das war schon immer so. Also das finde ich, wird von Tag zu Tag gefährlicher. Ja, und wenn jemand sagt, boah, ich habe eine Idee, ja, dann lass doch die Idee einfach mal durch, dann lass doch einfach mal hören. Ob die Kappes ist oder nicht, das wissen wir im Nachgang. Und manchmal muss man Dinge auch ausprobieren, die einfach wie Kappes wirken. Und oder die auf den ersten Blick irgendwie nicht gut sind. Aber also das sorgt bei mir für ein Glück aufgefühlt, wie man sagt, boah, ich habe eine geile Idee, ich will mal was austesten. Ich will mal was anders machen. Ja, also bei mir Disruption, glaube ich, sorgt bei mir immer für so ein Glück aufgefühlt. Ja,
Ja,
nicht aus Prinzip, aber weil sie oft viel bewegt.
ich finde es auch immer unfair, wenn man eine Sache mit den Informationen, die man heute hat, beurteilt, aber damals hatte ich ja gar nicht alle Informationen. Und dann denke ich mal, aber mach doch. Also natürlich weiß man, hinterher ist man immer schlauer. Ja, toller Spruch, aber trotzdem fang noch mal an. Und ja, bin ich ganz bei dir.
Also auch da einer meiner liebsten Sprüche ist, während die Klugen überlegen, stürmen die Dummen die Burg.
Ja, genau.
Ne? Manchmal muss er einfach machen, statt planen, ausmalen und nicht in die Pötte kommen.
Ja, genau. Andreas, wie kann man denn am besten Kontakt zu dir aufnehmen? Ist es LinkedIn oder was soll ich in die Shownotes packen?
LinkedIn, über LinkedIn, ja.
Genau, super. Wer Andreas noch ein wenig näher kennenlernen möchte, bin mir ganz sicher, der hört in die Episode mit den kurzen, schnellen Fragen an Andreas hinein. Vielen lieben Dank an alle Hörer und Zuschauer, dass ihr bis jetzt mit dabei wart. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann gerne teilen, liken, eine Bewertung abgeben. Darüber freuen wir uns sehr. Andreas, vielen lieben Dank. Und ich bin mir sicher, es war nicht der letzte Podcast mit uns beiden über Vertrieb. Es hat mir mega Spaß gemacht.
Mir auch, danke dir. Gute Zeit euch da draußen und ja, Glück auf.